Immobilienarchitektur. Heute zu Gast, eigentlich nicht zu Gast am Waldorf Astoria, sondern ich bin hier mal kurz umgezogen. Aber mein Interviewpartner ist heute Rudi Scheuermann von ARUB und Cynthia, den Nachnamen habe ich
vergessen.
Buchmeister, okay. Die das Thema Marketing bei ARUB macht. Vielen Dank, dass ihr mir das Interview gebt, dass wir uns heute hier unterhalten können. Thema ist bei uns unter anderem Digitalisierung im Bereich Immobilienarchitektur. ARUB ist eins der Büros weltweit, die echt Vorreiter bei diesem Thema sind. Ihr habt so einen coolen Spruch, den ich auf eurer Webseite gefunden habt: Ingenieure als Wegbereiter der Architektur. Ja? Aber Eva, vielleicht dahingehend, kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen, Rudi? Also wo kommst du her? Wie bist du dazu gekommen?
Ja. Wo komme ich her? Ja, ich bin von der Grundausbildung Architekt, habe in Deutschland Architektur studiert, in Karlsruhe, und in England Membranbau im städtischen Kontext, und habe somit so ein bisschen die Klammer von einem Einzelgebäude zum städtischen Kontext, von konventionellen Bauen hin zum Leichtbau studiert, und habe eigentlich immer für eher Ingenieurbüros als Architekturbüros gearbeitet, weil ich dieses Spannungsfeld zwischen Ingenieurwesen und den Einfluss auf die Architektur, also prägendes Ingenieurwesen für die Architektur, super spannend fand.
Ihr habt ja in London The Shard, habt ihr maßgeblich dran euch beteiligt, Metropol, Parasol in Sevilla, Allianz Arena München. Also ARUB ist wirklich, kann man sagen, weltumspannend unterwegs. Wie bist du zu ARUB gekommen? Seit wann bist du?
Seit 18 Jahren bei der Firma, habe aber im Prinzip vorher auch schon für internationale Ingenieurbüros gearbeitet, die genau vergleichbar mit ARUB arbeiten. Wie gesagt, ich habe immer an diesem Spannungsfeld Ingenieurwesen und Architektur gearbeitet.
Was eines unserer Hauptthemen ist, oder warum ich diesen Podcast mit ins Leben gerufen habe, ist, dass uns das Thema Digitalisierung in der Branche Immobilienarchitektur interessiert. Ich habe einen super spannenden Vortrag von dir auf der Bautech, so haben wir uns auch kennengelernt, angehört. Und du hast dort eigentlich ganz, ganz klasse erzählt, was das Thema Aufheizung in den Städten mit uns macht, also wie sich Städte verändern aufgrund der dichten Dachstrukturen. Hast dann erzählt, was man ändern könnte, wenn man halt die Dächer begrünt. Das hat mich inspiriert im aktuellen Bauvorhaben. Erstmalig meine ganzen Dächer halt zu begrünen. Kannst du uns vielleicht da noch mal ein paar Sachen zu erzählen, weil ich fand es damals super spannend.
Also es gibt drei Themen, denen wir uns sehr stark widmen im Zuge von immer dichter werdenden städtischen Konglomerationen. Das eine ist eben Feinstaub, der durch den Verkehr generiert wird. Der Verkehr, der immer mehr Fläche wegnimmt für Begrünung, für grüne Infrastruktur im innerstädtischen Bereich, was dazu führt, dass es immer eine stärkere Aufheizung gibt in den Innenstädten. Und der Verkehr generiert natürlich auch Akustik, also sprich Lärm. Und alle drei Phänomene führen wirklich zu einem Stress für die Gesellschaft, und Stress macht krank. Und insofern versuchen wir, an den Themen zu rühren, um einfach ein gesünderes, besseres Umfeld für die Nutzer von dichten städtischen Agglomerationen zu generieren. Das ist zunächst mal unser Anliegen. Es gibt natürlich viele weitere Soft-Themen im Bereich Green Infrastructure, die man heranziehen kann, denen wir uns aber als Ingenieure häufig nicht ganz so nah fühlen wie den Dingen, die wir messbar machen können und die wir aktiv über unser Ingenieurwesen beeinflussen können. Aber es ist einfach so, dass Grün insgesamt für die Gesellschaft eben einen Spannungsfaktor darstellt, und weniger Stress heißt eben mehr Volksgesundheit in dichten Innenstädten.
Was bringt da mehr? Also ich sag jetzt mal das grüne Dach oder die grüne Fassade?
Was wir zum ersten Mal gemacht haben, ist, dass wir eben den Benefit messbar gemacht haben. Und man kann nicht sagen, das eine bringt mehr als das andere, sondern es hängt davon ab, was für Ziele man sich gesetzt hat. Wenn das Ziel eben ist, den Umgebungslärm zu dämpfen, wenn das Ziel ist, Feinstaub zu reduzieren, haben wir festgestellt, dass die unteren 10 Meter ums Gebäude herum deutlich effektiver sind. Und wenn das meine Ziele sind, dann sollte ich dort investieren. Wenn es um die Aufheizung geht und wenn es um Wasserretention geht, dann ist einfach die Dachbegrünung effektiver. Auch für die ganze Klimatisierung und Luftansaugung, wenn die über Dach geschieht, dann ist einfach die Dachbegrünung sehr, sehr wichtig, weil das heißt, dass wir weniger aufgeheizte Luft haben, mit der man quasi als Basis für eine Klimatisierung startet.
Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, insbesondere der absolute Trend sind ja zurzeit Hochhäuser wie der Bosco Verticale in Mailand von Stefano Boeri heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche.
Boeri,
Sieht ja atemberaubend aus. Ich stelle mir nur vor, dass das super schwierig sein muss, so einen Bau halt dann auch zu unterhalten. Also wenn das halt permanent, ich brauche eigentlich einen Gärtner, der meinen vertikalen Garten dann pflegt.
Das ist tatsächlich bei dem Gebäude auch so geregelt, dass die ganze Grünanlage an der Gebäudehülle ist Gemeinschaftseigentum und wird quasi von der Gemeinschaft finanziert über Fassadengärtner gepflegt, die dann tatsächlich auch im Abseilverfahren die ganze Wartung übernehmen. Das ist so eine Eigenheit von diesem Projekt, aber das ist eben auch nicht schlimmer, wie wenn Fassadenkletterer die Fassade reinigen, was ja durchaus oft der Fall ist im Bürolandschaftsbereich.
Klar, also diese klassischen Glasfassaden, wo die sich dann oben abseilen und dann permanent Burj Al Khalifa oder wie das höchste Gebäude der Welt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Burj Khalifa, ja.
Genau, oder der Burj Khalifa, die müssen ja auch ein Vermögen ausgeben, um diese Scheiben halt sauber zu halten.
Ja, man muss natürlich immer sehen, es gibt Befahranlagen, die kosten dann wieder Geld im Unterhalt und die müssen in Betrieb gehalten werden, müssen gewartet werden, die brauchen eine Überprüfung durch so eine Institution wie den TÜV oder ähnliches, je nach Land oder eben Fassadenkletterer. Je nach Geometrie vom Gebäude sind manchmal Fassadenkletterer auch die einzige oder die bessere Lösung, die wirtschaftlichere Lösung. Es ist einfach nichts mehr, was so ungewöhnlich ist.
Okay, klasse. Urban Farming habe ich mich mit beschäftigt. Ist das auch ein Thema, was ihr, ich weiß, es geht jetzt vielleicht sehr in die grüne ökologische Richtung, aber heißt für mich, kurze Wege, wirklich vielleicht tatsächlich regional was anzubauen? Kann man da als Ingenieur, kann man das technisch unterstützen?
Also Urban Farming ist für uns sicherlich auch in diesem Zuge ein Thema, aber man muss natürlich sehr gut prüfen. Wenn man einerseits den Feinstaub damit filtern will, dann sollte man das nicht unbedingt gleich essen. Insofern muss man sehr gut prüfen, wo betreibt man Urban Farming und wo betreibt man Feinstaubfilterung zum Beispiel. Urban Farming als solches ist natürlich eine Möglichkeit, innerstädtische Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten, um kürzere Wege, lokale Produktion, aber eben auch für Leute, die in der Innenstadt leben, die Möglichkeit zu bieten, sich mit Pflanzen in ihrer Freizeit zu beschäftigen, mit Gemüseanbau zu beschäftigen, wobei wir da ja nicht mit einer Vollversorgung rangehen, sondern wenn überhaupt, ich sage jetzt mal, mit dem Hobbygedanken einen Bezug zur Nahrungsmittelproduktion direkt zu gewährleisten und so Dinge wie Kräuter, vielleicht auch mal Tomaten oder ein paar Beeren zu haben, was dann aber auch wieder gut ist, um die Biodiversität in Städten zum Beispiel zu unterstützen, was eben ein Thema ist, was schon sehr Not tut.
Digitale Transformation, also Hauptthema dieses Podcasts, hatte ich schon erwähnt. Ihr spezialisiert euch ja, glaube ich, mehr so auf wirklich große Projekte. Macht ihr auch Wohnungsbau oder seid ihr wirklich mehr an großen internationalen, also wenn ich mir die Allianz Arena angucke, da ist sicherlich, was das Thema digitale Transformation angeht, ist es deutlich spannender, als wenn ich halt dann Mehrfamilienhaus baue.
Also jetzt muss man vielleicht zwei Dinge trennen. Digitale Transformation ist etwas, der müssen wir uns alle stellen. Das wird an keinem vorbeigehen. Und die digitale Transformation hat primär erstmal nicht was mit der Größe zu tun, weil ich glaube, dass das mittelfristig sich auf das ganze Bauwesen auswirken wird, egal wie groß das Projekt ist. Natürlich sind im Moment große internationale Projekte da stärker im Fokus, weil es in dem Bereich einfach mehr Einfluss nimmt im Moment, aber das wird auch für kleinere Projekte früher oder später kommen. Die Frage, was wir machen von ganz kleinen Projekten manchmal das Engineering für Skulpturen bis hin eben zu großen Projekten. Wir sind eben als globales Unternehmen prädestiniert dafür, dass wir länderübergreifend in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen geografischen Kontexten arbeiten können und somit natürlich im Fokus für Investoren, die irgendwo auf der Welt ein Projekt anschieben und es an einem ganz anderen Ort auf der Welt realisieren wollen, weil wir jedes Mal mit lokaler Sprache lokal präsent sein können und dann auch am Realisierungsende wieder lokales Know-how einfließen lassen können.
Mhm. Ich glaube auch, was uns unwahrscheinlich wichtig ist, das ist das Thema Innovation. Also gerade wenn es um Wohnungsbau geht, da fallen mir zwei Projekte ein, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Das eine ist das Algenhaus, auch bekannt als BIQ-Haus in Hamburg. Das hat diese Algenfassade, von der Sie vielleicht schon gehört haben. Und das andere ist ein Gebäude, das letztes Jahr fertig wurde, hier in der Stockower Straße in Berlin. Das ist im modularen Holzbau entwickelt worden.
Ist das ein Thema, wo wir in Zukunft vielleicht auch das Thema Wohnungsnot mit angehen können, dass man sagt, okay, man fängt an, wirklich modular zu bauen, um einfach die Geschwindigkeit auch zu bekommen? Also wir haben uns im Vorgespräch unterhalten, so eine durchschnittliche Bauzeit von so einem Haus, was ich baue, von so einem Projekt, sind 24 Monate. Ist da das serielle Bauen wirklich ein Thema, wo ich sagen kann, okay, ich werde hier deutlich schneller, spare quasi diese Bauzeit ein?
Also deutlich schneller, vor allen Dingen in der Baustellenphase. Und das ist ja die Phase, die wirklich Geld kostet. Natürlich braucht man dann mehr Planungsvorlauf, um eben auch den Produktionsvorlauf in der Fabrik zu haben. Aber dann hat man eben den Vorteil, dass man eben weitgehend im Trockenbau relativ schnell vorelementiert, möglichst viel Qualität in der Fabrik einfacher herstellen kann als auf der Baustelle. Und dadurch reduziert man die reine Baustellenzeit natürlich erheblich und das ist einfach eine Einsparung, die dann auch wieder zu etwas kostengünstigeren Wohnungen führen kann, wenn der Preis entsprechend weitergegeben wird.
Ja, es ist natürlich, also man kennt es ja aus dem Autobau, nicht? Wenn ich etwas seriell bauen kann, wird ja automatisch die Qualität besser. Das heißt, es sind immer wiederkehrende Prozesse, die ich automatisieren kann, vielleicht sogar mit Robotern zusammensetzen kann. So wie wir zurzeit oder wie ich noch zurzeit bauen lasse, ich baue ja zum Glück nicht selbst, das würde nichts werden, aber so wie ich bauen lasse, ist es wirklich, dass halt der klassische Bauarbeiter Steinchen auf Steinchen setzt, solange bis das Haus dann irgendwann mal fertig ist. Ja, dann ist noch ein Kran da, der dann mal die Filigranplatte raufsetzt, dann wird wirklich von Hand gegossen. Es ist einer da, der mit einer riesigen Hake den Beton glatt zieht, dann muss das alles trocknen und so, dass ich das eigentlich so die Idealvorstellung, das Haus vom Fließband oder ich sag mal das fertige Modul vom Fließband, das finde ich schon extrem spannend. Ist das was wirklich in der Zukunft so kommen kann? Also schaffen wir das, dass wir sag mal in 10 Jahren die Häuser einfach nur noch vor Ort zusammensetzen und es eine serielle Vorfertigung geben wird, die so weit ist, dass ich ein fertiges Modul habe?
Technisch ist es absolut machbar. Die Frage ist natürlich, inwiefern die serielle Produktion vom Entwurf überhaupt her möglich ist. Der Vorteil bei zum Beispiel der Autoindustrie, was du ja gerade angesprochen hast, ist eben, dass wir Millionen von Fahrzeugen, die identisch sind, bei denen vielleicht die Farbe unterschiedlich ist und die in der Ausstattung modular in Komponenten zusammensetzbar sind, produziert werden, aber die Anzahl der Varianten ist relativ klein im Vergleich zu der Anzahl der Seriengröße. Wenn wir jetzt so ein einzelnes Gebäude anschauen, dann hängt es natürlich von der Gleichförmigkeit der einzelnen Räume ab, inwiefern man das alles modular aufbauen kann. Was man sicherlich tun kann, ist, dass man eher in Wandscheiben denkt, die modularen Anspruch haben. Die kann man vorfabrizieren und dann die einzelnen Module vorgefertigt auf einer Baustelle in bestimmten Bebauungstiefen dann zusammensetzen. Da glaube ich schon, dass es in Zukunft sehr viel mehr Serienproduktion geben kann. Und weil du sagst, Steinchen auf Steinchen setzen, selbst im Massivbau ist man mittlerweile an vielen Stellen so weit, dass man Wandscheiben vorproduzieren kann in der Fabrik, die einfach besser dafür gewappnet ist, bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu haben, dass man weniger der Witterung ausgesetzt ist auf der Baustelle, dass man schneller und damit auch termingerechter arbeiten kann und dann das Ganze quasi zur Baustelle verfährt und dort mit dem Kran einhebt. Solche Themen werden sich in Zukunft, sage ich mal, mehr und mehr ergeben. Einfach vor dem Hintergrund, was ich vorhin erwähnt habe, schnellere Bauzeiten, die einfach die Kosten helfen zu senken.
Aber Cynthia, erzähl mir noch was von dem Algenhaus, weil ich muss gestehen, davon habe ich noch nichts gehört. Und wie funktioniert das? Fassade aus...
Das Algenhaus, das ist gebaut worden 2013. Genau, ich bin noch ein bisschen im Jahrhundert zurück. 2013 für die internationale Bauausstellung in Hamburg. Und da haben wir, also der Architekten, das waren die Architekten Splitterwerk. Und wir haben gemeinsam mit zwei Partnern haben wir eine Fassade entwickelt. Das ist eine Reaktorfassade. Und in der werden Algen gezüchtet, die dann auch anschließend durch Zugabe von CO2 wachsen und man kann dann anschließend das Biomaterial verwenden zur Heizung, zur Energiegewinnung.
Also und damit ist wie so ein Bioreaktor,
oder? Es ist ein Bioreaktor, es ist tatsächlich ein Bioreaktor. Ein funktionierender Bioreaktor.
Und das als Fassade.
Richtig, genau.
Das Ziel ist eben, dass man Sonnenenergie speicherbar machen kann, darüber, dass man über die Algenproduktion die Algen fermentiert und Biogas gewinnt, und das Biogas kann man quasi unbegrenzt lange lagern in Tanks, während man Photovoltaik über Wochen vielleicht speichern kann in Batterien oder Solarthermie vielleicht sogar über ein paar Monate, kann man Biogas quasi unbegrenzt lagern in Tanks, und man kann es eben auch problemlos zum Beispiel zum Fahren von Autos verwenden, man kann es zum Heizen verwenden, man kann es für jeden Verbrennungsprozess quasi einsetzen.
Okay, wow. Also, aber das ist ein Prototyp und
Das war ein Pilotprojekt. Da gab es auch anschließend eine dreijährige Monitoring-Phase, die wir jetzt abgeschlossen haben, wo dann auch ganz sauber recherchiert wurde, was kann man optimieren, wie kann man es weiterentwickeln. Und jetzt gibt es auch ein Folgeforschungsprojekt, an dem wir jetzt wieder arbeiten. Also das entwickelt sich weiter.
Ist das was, was ich durchsetzen kann, oder bleibt das auf dem Prototypen-Status? Ist jetzt vielleicht eine gemeine Frage, aber das würde mich jetzt schon interessieren. Also
das interessiert uns natürlich auch. Aber dadurch, also wir haben eine extrem kurze Entwicklungsphase von 5 Jahren von Idee bis zur Umsetzung gehabt, um das auf der internationalen Bauausstellung zu realisieren. Und natürlich glauben wir daran, dass da ein ziemliches Potenzial besteht. Wenn man sich aber einfach mal im Vergleich Photovoltaik hernimmt, was ja auch sich mit der solaren Nutzung beschäftigt hat. Da haben wir über 30, 40 Jahre eine Entwicklung, die Photovoltaik bis auf den heutigen Stand gebracht hat, wo die Wirtschaftlichkeit mittlerweile gegeben ist. Das heißt, wir hätten noch 35 Jahre Entwicklungsphase vor uns, um auf eine vergleichbare Effizienz kommen zu können. Und so weit sind wir von der Effizienz gar nicht weg. Ich glaube durchaus, dass es Potenzial hat, aber es wird einfach Zeit brauchen. Und man darf es eben auch nicht überstürzen, weil wenn man zu viel in zu frühem Stadium baut und nicht genug Forschung und Hirnschmalz investiert, um das nach vorne zu bringen, dann läuft man einfach auch Gefahr, dass man durch Fehlschläge oder Rückschläge die Idee kaputt macht.
Okay, also hört sich spannend an. Habe ich noch nicht von gehört. Ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes bringen und auch verlinken. Und würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal in 3-4 Jahren nochmal drüber reden, ob sich das dann durchgesetzt hat. Ja? Oder ob ich dann sogar anfange, irgendwann meine eigene Fassade zu bauen. Also spektakulär. BIM ist ein Thema, wo wir uns auch schon im Vorgespräch ziemlich lange drüber unterhalten haben. Vielleicht kannst du uns einfach nochmal so deine Sicht der Dinge sagen. Was ist deine Meinung zu BIM? Also BIM, für alle, sorry, dass ich Building Information Modeling, also im Prinzip das System, was für die Zukunft eigentlich geprägt ist, unsere Branche nachhaltig zu verbessern und zu verändern.
Es gibt viel unterschiedliches Verständnis davon, was BIM eigentlich bedeutet. Du hast schon gerade gesagt, Building Information Modeling, aber auch das lässt sehr viel Spielraum für Interpretation. Geprägt ist BIM von einer größeren, verlässlicheren Informationsprozesskette im Bauen. Hintergrund ist zum Beispiel, dass Großprojekte, wie wir sie ja in Deutschland teilweise auch kennen, die aus dem Ruder laufen, versucht besser in den Griff zu kriegen, dadurch, dass man verlässliche Prozesse schafft, verlässliche Informationsabläufe schafft, verlässliche Planung schafft, dass man über 3D-Planung, was aber nicht zwingend notwendig ist, über die 3D-Planung eben eine größere Präzision und Auswirkungen von Themen besser in den Griff kriegen kann. Und das Ziel ist eben, dass man sehr viel früher Veränderungen richtig angeht, sodass klar wird, wenn ein Veränderungsprozess gewünscht ist, was sind die Auswirkungen, was sind auch Kostenauswirkungen, und dann gezielt entscheiden kann, ob einem die Veränderung des Geld und den Umstand wert ist, den man damit generiert.
Also ich finde es, desto mehr ich mich damit beschäftige, desto spannender finde ich es. Ich habe schon viele Gespräche jetzt auch mit Architekten geführt. Meist ist die Meinung, ja, das ist, es verteuert halt massiv halt die Kosten, gerade halt in der Planungsphase. Ich denke dann halt ein Stück weiter als nur bis zur Planungsphase und sehe halt, die Hauptfehlerquelle liegt wirklich da drin, wie es letztens ein Architekt gesagt hat, man baut immer anderthalb Mal, nicht? Also weil doch immer irgendwas schief geht, weil irgendwas geändert wird, es wird nicht richtig nachgeführt, bis das dann auf der Baustelle landet. Dieser ganze Prozess, der ist noch so oldschool, noch so old-fashioned teilweise, dass es wahnsinnig viel Geld kostet. Ist das dann die Schnittstelle, wo ich dann sagen kann, okay, damit kriege ich das in den Griff, wenn wirklich sich jeder daran hält? Es muss natürlich auch jeder damit arbeiten.
Ja, man kriegt es natürlich dann in den Griff, wenn das ernst genommen wird und wenn die Information richtig eingestellt wird, wenn Entscheidungen basiert auf verlässlicher Information, die freigegeben ist, getroffen wird. Und dann ist es auch letzten Endes nichts Revolutionäres, sondern es ist einfach Common Sense, wenn man so arbeitet, aber es ist eben in einem digitalen Format, was den Prozess transparenter, nachvollziehbar, überschaubarer macht. Und es ist auch nicht so, dass es mehr Geld kostet, wie viele behaupten. Es verschiebt einfach nur diesen Aufwand in die frühen Phasen und ist nach hinten dann eben deutlich effektiver, sollte sich aber insgesamt weitestgehend ausgleichen, also zumindest nicht zu erheblichen Mehrkosten führen.
Habt ihr Erfahrungen damit gesammelt schon?
In Großbritannien ist das ein Prozess, der schon sehr viel länger zugange ist, und Großbritannien ist da auch deutlich weiter mit. Da unser Mutterhaus in Großbritannien sitzt, zehren wir natürlich von deren Erfahrungen und wir haben da sehr positive Erfahrungen mit.
Okay, wie sieht's aus im asiatischen Markt? Mir hat irgendjemand gesagt, die Chinesen sind auch ganz weit damit vorn, oder ist das... Oder ist das nur ein dunkles Gerücht, was ich aber nicht glaube? Ja.
Nein, ich denke, das ist immer so die Frage, inwieweit man welche BIM-Definition zugrunde legt. Aber natürlich sind Großbauprojekte, und in Asien reden wir natürlich sehr, sehr viel von komplexen Hochhäusern, die entwickelt werden, sehr, sehr städtischen, dichten Kontexten. Da ist es fast unabdingbar bei Großbauprojekten, dass man sich auf verlässliche Prozesse zurückzieht.
Warum tun wir uns in Deutschland, ich meine, wir sind ja nun das Land der Ingenieure, so ein bisschen schwer damit? Also wenn ich mir die letzten Großbaustellen angucke, die sind eigentlich alle ein totales Desaster. Und meistens liegt es nicht daran, dass irgendwie falsch gebaut wird, sondern dass eigentlich falsch geplant wird. Wir jetzt ja. Nirgendwo draufhauen oder ja, so, ja, sondern ja. Vielleicht einfach nur mit einem nüchternen Blick. Ja.
Nein, ich denke sicherlich einmal, dass die Prozesse da sehr wichtig sind. Ich würde auch nicht sagen, dass BIM vielleicht die ein oder andere Baustelle hätte problemlos retten können. Trotzdem wird ein Prozess transparenter, es wird nachvollziehbarer, wann welche Entscheidungen getroffen werden und was für Auswirkungen so eine Entscheidung mit sich bringt. Häufig habe ich das Gefühl, dass im Prozess Entscheidungen getroffen werden, deren Auswirkungen auf das Gesamtprojekt, die Gesamtkosten, die Gesamtbauzeit oft nicht gut genug hinterfragt werden, die Entscheidung getroffen wird und es dann kein Zurück mehr gibt. Mhm.
Trends, Konzepte. Es gibt ja dieses berühmte Coworking, was ich sage ja mal, vor 10 Jahren gab es noch Regos hier in Berlin. Ja, da konnte man sich dann so ein kleines Büro mieten auf so einem dunklen Gang. Ich hatte da auch mal eins. Und vorne gab es einen ganz netten Empfang mit einer kleinen Kaffeemaschine. Mittlerweile gibt es WeWork, Mindspace, wie die alle heißen. Das ist eine echt Riesensache. Wird sich das eventuell vielleicht sogar beim Wohnen in der Zukunft durchsetzen können.
Also Co-Living.
Co-Living, genau. Ja, ich weiß. Also wir hatten unser erstes Interview, die sind ziemlich weit in der Projektentwicklung mit einem, ich sag mal halt mit einer riesen WG, also mit so einer coolen WG, wo man halt nicht mehr nur so ein Zimmer hat und so eine Altbauwohnung, sondern wo die richtiges Konzept mit einem Haus haben, wo es halt Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsküchen gibt. Es gibt es auch mittlerweile schon im Bereich der Pflege. Also damit habe ich mich gerade ein bisschen beschäftigt. Die Frage, könnte das auch ein Wohntrend sein, weil es wird immer teurer in Berlin, also die Preise explodieren geradezu, auch die Mietpreise werden immer höher, dass man sagt, man hat vielleicht noch ein Zimmer und teilt sich den Rest?
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Trend werden wird, der dazu führt, dass die gängigen Wohnformen abgelöst werden. Ich denke, dass es eher eine Wohnform ist, die unsere gängige Wohnlandschaft bereichern wird. Wo ich vor allen Dingen mal hindenke, wir haben immer mehr Menschen, die auch beruflich für 1-2 Jahre irgendwo in Städte verschlagen werden, wo sie an Projekten arbeiten, wo sie für eine Firma arbeiten, wo die Menschen wirklich sehr, sehr viel arbeiten und gar nicht unbedingt wahnsinnig viel Freizeit haben, wo die sich nicht permanent aufhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine Alternative zum mittelfristigen Hotelwohnen ist, wo man mehrere Monate in einem Hotel wohnen würde, dass man in so einem Fall quasi sich tatsächlich irgendwo einmietet mit einem Zimmer in einer Gemeinschaft, wo man dann eben auch gleichgesinnte Leute trifft, mit denen man seine Freizeit ein bisschen gestalten kann. Ich glaube, die Kosten werden schon immer ein bisschen höher sein als konventionelles Wohnen, weil man solche Wohnformen natürlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dahingehend betreiben muss, dass man jemanden hat, der sich darum kümmert, dass die Liegenschaften in Ordnung gehalten werden, dass sie gereinigt werden. Man muss Versicherungen zentral umlegen, weil das wird dann nicht mehr die Einzelperson machen. Keiner wird mehr eine Hausratsversicherung für ein Zimmer abschließen, in dem er vielleicht nur ein halbes Jahr lebt. Sehr wohl aber ein Eigentümer, der so eine Co-Living Location betreibt, der wird dann entsprechend seine Versicherungen, seine Reinigungskosten, sein Bauunterhalt umlegen müssen, weil nur dann wird es auch tatsächlich, glaube ich, zum Erfolg. Aber ich denke, es wird wirklich eine eingeschränkte Wohnform sein. Man kann sich vorstellen, dass sowas vielleicht auch so für Studenten funktioniert, so ein bisschen wie ein Weiterentwickeln des bisherigen Studentenwohnheims, dass man das zum Beispiel bei einem bestimmten Form von alten Wohnen, alten Betreuen sich vorstellen kann, dass das so gut funktioniert.
So eine Rentner-WG.
Genau, so eine Rentner-WG, wo die Leute sich auch gegenseitig vielleicht so ein bisschen unter die Arme greifen und aber auch gegenseitig Gesellschaft haben, mit gleichen Interessen sich zusammenfinden. Da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich sehr viel Sinn macht und weil es da auch glaube ich, positive Synergieeffekte geben wird. Und wir reden da immer von Wohnformen, die nicht auf lange Frist angelegt sind, sondern mittelfristig.
Also mehr so ein temporäres.
Ja, ich glaube auch gerade bei den älteren Leuten, da sieht man das jetzt mittlerweile ja auch schon. Das gibt es in Berlin, das gibt es in München, in Stuttgart habe ich es schon gehört. Das sind ältere Leute, die große Wohnungen haben, die diese Wohnungen nicht verlassen wollen und die jetzt Studenten mit aufnehmen, die für sie die Einkäufe machen, den Garten machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Nischenbereich, aber dass sich sowas auch ein bisschen weiterentwickelt, ja.
Also ich habe mich mit jemandem auseinandergesetzt, der ist in der Pflege ganz aktiv und die haben angefangen, im Prinzip große WGs für ältere, auch pflegebedürftige Menschen halt herzustellen oder halt anzumieten und gleichzeitig für die Partner, ich sage jetzt, also oft ist es ein Partner, dem es nicht so gut geht, also der irgendwie gepflegt werden muss und der andere ist aber noch ganz fit, halt in Kombination dann so Mikro-Apartments mit anzumieten, dass sie halt trotzdem in unmittelbarer Nähe miteinander noch leben können. Also fand ich ein super spannendes Konzept. Temporäres Wohnen sozusagen. Ja. Okay, zum Schluss, oder was heißt zum Schluss, zum letzten Drittel. Erste, zweite Drittel haben wir. Wir kommen immer noch zu so ein paar persönlichen Fragen. Ich habe euch beide hier, deswegen stelle ich die abwechselnd. Vielleicht kann jeder was dazu beitragen. Cynthia, ich fange mit dir an.
Ja? Okay.
Okay, was ist dein Why? Was treibt dich an? Also, was sagst du, warum machst du diesen Job? Was gefällt dir daran?
Also ich habe eine Sache festgestellt, als ich anfing zu arbeiten. Ich möchte gerne etwas machen, was ich persönlich für sinnvoll erachte und wo ich denke, dass ich einen Beitrag leisten kann. Und das hatte ich von Anfang an angefangen. Und ich muss sagen, das war auch eine der Motivationen, warum ich zu AROP gegangen bin. Weil in meinem Vorstellungsgespräch, da habe ich mit zwei Kollegen gesprochen und die waren total motiviert und total begeistert von den Sachen, wie sie einen positiven Beitrag leisten können, um hier die gebaute Umwelt zu verbessern und damit auch das Leben der Menschen. Und das fand ich toll, das hat mich total motiviert. Und ich sagte, ja, da würde ich gerne mitmachen.
Cool, gute Antwort. Rudi, was ist dein Why?
Ja, Social Benefit ist was, was uns alle, glaube ich, sehr stark zusammenbindet. Aber was ich natürlich auch super spannend finde an der Firma, ist eben zu sehen, wie globale Trends sich einfach auch lokal anwenden lassen und gleichzeitig aber die lokalen Trends wiederum das lokale Know-how verbessern.
Ihr habt auch ein echt cooles Büro. Also das war oben ist eine super Startup-Atmosphäre. Jetzt für alle, die es nicht sehen können, ich beschreibe das ganz kurz. Also man kommt rein, es ist offen, es gibt nicht mal einen richtigen Empfang, sondern das hat nur so ein kleiner Tresen, da trägt sich jeder ein, einfach selber handschriftlich, alle freundlich, alle nett, total offene, super Atmosphäre, spektakulärer Blick über Berlin, das kommt auch noch mit dazu, das Gebäude ist super klasse, also hat mir echt gut gefallen. Ja. Hast du so eine Morgenroutine, wie du in den Tag kommst? Oder ist das früh aufstehen und sofort arbeiten?
So eine richtige Routine habe ich eigentlich nicht, weil ich sehr, sehr viel unterwegs bin. Die Frage ist einfach, ob ich einen Reisetag habe oder ob ich einen Bürotag habe. Bürotage fangen damit an, dass ich einfach zu Hause mit der Familie frühstücke und dann ins Büro komme, dann einfach mal gucke, was an E-Mails und so weiter da ist und dann so nach einer Stunde irgendwie versuche, mich dem Tagesgeschäft zu widmen. Reisetage fangen halt einfach damit an, dass man sehr früh aufsteht, Richtung Flughafen fährt und dann die Zeit quasi im Flug nutzt. Das ist dann so für innerdeutsche, innereuropäische Reisezeiten. Für transkontinentale Zeiten, da ist man einfach total aus dem Rhythmus und Konzept gerissen und man nutzt halt die Zeit, so gut es geht, im Transit, um sich dann, wenn man vor Ort ankommt, quasi auf die neue Situation einzustellen und sich im Prinzip von der Routine frei zu machen, dass man sich im dem speziellen Thema, der speziellen Baustelle, dem speziellen Kunden widmen zu können.
Cynthia, hast du was, wo du sagst, wie du morgens in den Tag kommst?
Also ich muss sagen, ich genieße diesen Sommer. Ich bin mit dem Rad unterwegs und ich finde das super, wenn man mit dem Rad 20 Minuten, man ist in der Arbeit und dann gibt es einen Kaffee und das ist toll.
Das reicht schon, okay.
Das reicht.
Ich bin jetzt übrigens auch aufs Rad umgestiegen. Ich bin heute auch mit Rad von Potsdam hierher gefahren und das ist natürlich bei dem Wetter ist das sensationell. Es ist nur leider halt wieder vorbei und dann kommt der bittere Herbst in Deutschland. Habt ihr irgendwas, wie ihr wieder runterkommt aus dem Job? Also gerade du, wenn du halt viel reist, kann ich mir vorstellen, dass das doch schon einen extrem hohen Stress mit sich bringt, dann durch mehrere Zeitzonen zu jetten.
Ja, Familie. Ist hauptsächlich Familie und was ich eben auch sehr gerne mache, ist ein bisschen Gartenarbeit.
Gartenarbeit ist gut. Das macht meine Frau, liebt das auch. Ich hasse das. Also das ist für mich die Höchststrafe. Wenn ich irgendwas angestellt habe, dann muss ich Gartenarbeit machen. da komme ich leider gar nicht mit klar. Ich mache dann lieber Sport oder so. Aber
ich finde es halt was Meditatives. Man beschäftigt sich mit Pflanzen, man sieht, wie was wächst. Man sieht die Auswirkungen von dem, was man tut, wirklich wachsen.
Hast du einen richtigen Garten? Also wo du auch so ein Beet oder ist es nur Rasenmäher und mal die Rosen schneiden?
Nee. Also wirklich Garten. Also ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, insofern bin ich mit Gartenarbeit schon auch verwurzelt und ich finde es auch schön, einfach zu sehen, wie Gemüse entsteht, wie Obst wächst und das wirklich frisch ernten zu können, ist für mich auch wirklich eine total schöne direkte, ein schönes direktes Feedback von der Arbeit, die man macht. Also Urban Gardening ist einfach was,
schlagen wir die Brücke wieder.
Genau, ja. Wo ich denke, das hat schon wirklich einen Sinn, auch das Feedback herzustellen. Was mich immer schockiert, ist, dass ich mitkriege, dass es viele kleine Kinder gibt, die einfach gar nicht mehr wissen, ob ein bestimmtes Obst oder ein bestimmtes Gemüse auf einem Baum, an einem Busch oder in der Erde wächst. Das, finde ich, ist fatal, in einer Gesellschaft zu leben, wo wir nicht mal mehr wissen, wo das herkommt, was uns quasi am Leben erhält.
Das ist wohl wahr. Selbst meine Kinder wissen das nicht, weil die halt auch in der Stadt aufgewachsen sind. Ich war jetzt letztens in Kalifornien und habe das erste Mal gesehen, wie Rosenkohl wächst an großen Stauden und war völlig fasziniert, weil die das tatsächlich bei Whole Foods haben, die diese riesigen Stauden und man konnte die gleich so kaufen und den dann dort abmachen und der hat auch 10-mal besser geschmeckt als hier. Dabei ist ja bei uns eigentlich Rosenkohl ein Gemüse, was im Winter halt gerade auch total aktuell ist, ja. Brussels Sprouts heißen die,
glaube ich, Sprouts,
halt in Amerika. Da du vorhin so schön von deinem Vorstellungsgespräch geredet hast, Cynthia, also was würdet ihr einem jungen Menschen, Studenten, der zu euch in die Firma kommt, was würdet ihr dem raten? Also habt ihr für den irgendwie einen Tipp oder, gute Frage.
Aus meiner Sicht gibt es einen ganz, ganz wichtigen Tipp für alle. Man sollte sich auf das fokussieren, was einem wirklich Spaß macht. Man sollte sich nicht beeinflussen lassen von, da gibt es mehr Chancen, das ist ein cooler Trend. Man sollte das machen, worauf man wirklich Lust hat, weil ich glaube, nur wo man wirklich Spaß dran hat, wird man wirklich erfolgreich sein.
Mhm. Ja, ich merke das auch, da wächst so eine Generation dran, die will auch Geld verdienen, ja, ganz klar, aber nicht mehr um jeden Preis. Das ist das, was ich so bemerkt habe. Also das, was so nachwächst, so die berühmten Millennials, die ticken so völlig anders, als wir das noch gemacht haben. Also meine Söhne interessieren sich überhaupt nicht mehr für Autos. Ich war völlig verrückt früher nach Autos, also was ich alles für Autos fahren wollte. Mittlerweile fahre ich wieder Fahrrad und und für meine Söhne ist das kein Thema. Also die wollen lieber reisen oder wollen irgendwo hinfliegen, sich irgendwas anschauen. Und da wächst eigentlich eine Generation nach, die mich auch hoffen lässt. Ja, dass das.
Ich denke auch, das ist ein sehr schöner Trend. Ja,
das ist ein echt schöner, genau. Ja. Wenn du ein Gebäude entwerfen könntest, egal was, Kosten spielen keine Rolle. Hättest du etwas, wo du sagen würdest, okay, oder auch nur dran mitarbeiten oder halt die Ingenieursleistung dafür bringen? Gibt es etwas, was du schon immer mal bauen wolltest?
Mich haben Hochhäuser immer fasziniert und zwar das Ziel, Hochhäuser wirklich sinnvoll, nachhaltig, energiesparend, wirtschaftlich und auch mit Social Benefit zu gestalten. Und das ist das, was uns einfach auch sehr stark vorantreibt. Aber es gibt eben auch die ganzen Veranstaltungsthemen wie eine Allianz Arena, Sportarenen, aber auch Theater, Kultur, Museen.
Ist eigentlich super schwer, weil ihr habt ja eigentlich alles gebaut, was man eigentlich bauen kann.
Im Moment sind wir gerade an U-Bahn-Stationen in Kopenhagen beteiligt, was super spannend ist, weil auch das eben sehr viel Social Benefit mit sich bringt, wo wir zum Beispiel dieses Thema Tageslichtnutzung bis auf die Plattform größere Sicherheit und größeres Sicherheitsgefühl durch Tageslicht zum Thema gemacht haben, was sehr gut ankommt. Es ist nicht so sehr an der Gebäudetypologie festzumachen, sondern vielleicht eher an diesem Social Benefit, an dem wir einfach sehr viel Spaß haben.
Gibt es einen Lieblingsarchitekten, also als Architekt? Hat man als Architekt einen Lieblingsarchitekten?
Ich glaube, jeder Architekt hat Lieblingsarchitekten, weil man eben grundsätzlich auch mit Vorbildern arbeitet. Für mich waren Büros wie Renzo Piano, die einfach immer Dinge weiterentwickelt haben, super spannend. Aber es gibt auch Architekten wie Herzog de Meuron, die unheimlich innovativ arbeiten. Es gibt Architekten wie Liebeskind oder Zaha Hadid, die einfach geometrisch herausfordernd arbeiten. Auch da ist es so, es gibt nicht einen einzigen Helden, sondern ich glaube, es gibt einfach eine Reihe von Helden, die jeder so sein Thema haben, was einem total interessiert. Und das muss einfach auch fürs Projekt angepasst sein und passend sein. Nicht jeder Architekt passt für jedes Thema.
Stimmt. Letzte Frage, da sind wir auch schon durch. Frage ich euch beide, habt ihr Bücher, die ihr weiterempfehlen könnt? Wir fragen immer unsere Gäste noch nach so einem Content-Tipp. Also was lest ihr oder gibt es ein Buch, was euch besonders beeinflusst hat?
Es gibt so ein ganz kleines Buch, was ich total spannend finde. Das hat mir ein Kollege aus Holland geschenkt und das hat mich wirklich sehr nachhaltig auch beeindruckt. Und das heißt The Iceberg is Melting. Und da geht es um eine Pinguinkolonie, wo die Pinguine feststellen, dass ihr Eisberg, auf dem sie leben, schmilzt. Und dass diese Veränderung, also die einen, die wollen das einfach nur ignorieren, wollen sich überhaupt nicht auf was anderes einlassen, so weitermachen wie bisher. Und es gibt die anderen, die eben über ihre Generation hinausdenken und sagen, wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen und dann neue Risiken eingehen, sich weiter vom Eisberg entfernen und damit natürlich anderen Gefahren ausgesetzt sind, aber dafür auch Neues entdecken und neue Möglichkeiten schaffen. Soll einfach heißen, wir können nicht stehen bleiben, wir können nicht immer so Business as usual machen. Alles, was uns antreibt, heißt Neues entdecken, Neues ausprobieren. Nicht alles, was man anfasst, wird von Erfolg gekrönt sein. Den Rückschlag sollte man aber nicht unbedingt als was Negatives sehen, sondern als eine Erfahrung dessen, was einem weiterbringt. Auch zu wissen, was nicht gut funktioniert, bringt einem weiter auf den Weg, das Richtige zu machen. Und dieses kleine Buch fand ich wirklich super. In diesem, also das bestärkt uns eigentlich sehr stark da drin, was wir tun.
Cynthia, hast du?
Wir hatten ja zu Anfang über diesen Report, diese Untersuchung gesprochen zum Green Building Envelope Design. Ja. Und da gibt es ganz am Anfang ein Zitat aus einem Buch Happy City. Und ich habe dann damals mal kurz geguckt, wo gibt es das Buch zu kaufen, habe mal drin geblättert. Und ich muss sagen, das habe ich mir gekauft und an einem Wochenende durchgelesen. Ich weiß nicht mehr, wer der Autor war, aber ich fand es total spannend. Happy City.
Happy City, kriege ich
erklärt,
raus.
Erklärt ganz toll so ein bisschen die Geschichte der Städte im letzten Jahrhundert und wo wir heute sind. Also nicht nur ein Gebäude, sondern auch die Infrastruktur und ich fand es total spannend.
Ist Berlin eine Happy City aus eurer Sicht?
Teilweise ja.
Ja, ich denke schon.
Also ich glaube, Berlin ist eine Stadt, die noch extrem lebenswert ist als Millionenstadt, was bei vielen Städten schon fraglicher ist, wenn die extrem dicht werden, die Infrastruktur fehlt, die Grünflächen fehlen. Ich glaube, in Berlin ist es noch so, zumindest noch so, dass man sehr gut mit dem Einkommen, was man generiert, eben auch existieren kann. Wir erleben es in vielen sehr dichten Städten, ob das jetzt New York ist, ob das Hongkong ist, ob das London ist, dass einfach die Lebensqualität, selbst für Leute mit großem Einkommen, die Lebensqualität einfach immer enger wird, der Lebensraum enger wird. Und da ist, glaube ich, Berlin schon noch eine der Städte, die sehr, sehr lebenswert sind. Also da habe ich das Gefühl, dass wir da ganz privilegiert sind.
Haben wir Glück gehabt. Schönes Schlusswort. Vielen Dank. Das Ende von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, dann schreibt uns das. Kommentare sind hoch willkommen. Coole Bude, der Podcast. Danke und tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Thank you.